Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Wir sind live auf der Frankfurter Buchmesse an deren erstem Tag. Eigentlich beginnt die Buchmesse allerdings mit einer Preisverleihung bereits am Montag für viele Journalisten und für etliche Autoren. Und es ist eine ganze Woche. Nach dieser Zeitrechnung wären wir am dritten Tag. Der Literaturpreis, der quasi die inoffizielle Eröffnung der Buchmesse ist, ist konkret und allgemein auch Thema unserer heutigen Sendung. Wir haben sie genannt Literaturpreise auf dem Prüfstand. Und mit wir meine ich in dem Fall meine Gäste Maike Fessmann, Literaturkritikerin aus Berlin, auch für den Deutschlandfunk gelegentlich tätig, und Hauke Hückstedt, der Leiter des Literaturhauses Frankfurt, in dieser und überhaupt in seiner literaturkritischen Funktion auch in zahlreichen Jurys unterwegs und Kenner unseres Themas, zumal er auch in der Jury des diesjährigen Buchpreises war, der ja große Wellen geschlagen hat, die noch gar nicht in voller Wucht am Strand angekommen sind. Darüber werden wir eher so in der zweiten Hälfte unserer Sendung reden. Wir wollen erstmal überhaupt dieses Phänomen kurz als Phänomen umreißen. Es gibt in Deutschland, und es sind tatsächlich Stipendien nicht mitgerechnet, knapp 1000 Literaturpreise. Literaturpreise, nicht Stipendien, nur in Deutschland. Österreich nicht mitgezählt, Schweiz nicht mitgezählt, was ja eigentlich eine ungeheure Zahl ist. Sie werden immer mehr in relativ kurzer Zeit, auch manche besser dotiert als früher, aber das ist eigentlich nicht so der Steigerungspunkt bei der Sache. Warum, mal ganz einfach gefragt, Frau Fessmann, warum gibt es eigentlich Literaturpreise in diesem Sinne und Umfang?
Einfach gesagt würde ich sagen, es gibt drei Funktionen eines Literaturpreises. Der erste ist die Würdigung des Autors, also eine Anerkennung. Der zweite ist die Orientierungsfunktion für den Leser. Und der dritte ist so etwas, was ich eine finanzielle Kompensation nennen würde, einer strukturellen Benachteiligung, der Künstler einfach ausgesetzt sind. Wenn wir uns vorstellen, selbst die hochdotierten Preise, also der Büchnerpreis beispielsweise, der Josef-Breitbach-Preis, mit 50.000 Euro dotiert, das hört sich zunächst viel an, aber wenn man sich vorstellt, das ist eigentlich nicht mal das Jahresgehalt eines Akademikers, der mit seinem Beruf anfängt. Und das ist in meinen Augen auch eine wichtige Funktion, dieses Missverhältnis auszugleichen. Und es hat eine gesellschaftliche Funktion, nämlich Debatten anzuregen, Fragen der Maßstäbe immer wieder zu überprüfen. Am konkreten Beispiel, oft geschieht es ja hinter geschlossenen Türen, aber es gibt ja auch Jurys, wo das öffentlich passiert, wie der Ingeborg-Bachmann-Preis. Also mehrere Funktionen kommen da zusammen und werden unterschiedlich ausgespielt, wie wir ja gerade im Moment auch wieder erleben.
Ja, die Alimentierung von Autoren, ein wichtiges Motiv. Warum ist die eigentlich nötig, Herr Hückstedt? Wenn Autoren gut sind und der Verlag, bei dem sie sind, gut arbeitet, werden sie sich verkaufen und auf dem Markt behaupten, wie in anderen Feldern auch. Und so überleben können. Warum muss in einem solchen Umfang Kommunen, alle möglichen Institutionen, meistens sind sie staatlich, halbstaatlich, wir der Deutschlandfunk vergeben auch zwei Literaturpreise quasi als öffentlich-rechtliche Institution. Warum müssen wir da einspringen? Wo ist das Leck? Wo ist der Fehler sozusagen, den wir kompensieren mit den Preisen?
Ich weiß nicht, ob es ein Leck gibt. Wir haben ja auch eine Tradition. Wir kennen ja das Mäzenatentum schon viel länger als die letzten 80 Jahre oder so. Wir haben einen sehr ausdifferenzierten Literaturbetrieb, nennen wir das. In dem gibt es eben Preise, aber ich kann auch immer nicht aus meiner Haut und kann auch als Veranstalter immer antworten. Wir sind, wie Sie eben ja auch schon ausführten, wir sind Weltmarktführer für Literaturvermittlung, für Preise, für Lesungen. Und all das hilft Autoren, weiter zu schreiben. Und es gibt ja viel mehr gute Autoren, als es gute Literaturpreise gibt.
Das ist eine starke These, die freut uns auf der Buchmesse zu hören. Wir hatten nehmen wir den Deutschen Buchpreis, weil es erstens zeitlich so nahe liegt, weil Sie Juror in diesem Preis waren, mal als Beispiel für einen besonderen Vorgang, der nur in einer kleinen, ja, fachinteressierten Öffentlichkeit denn doch einige Diskussionen mit sich gebracht hat. Eine der Jurorinnen, Petra Hartlieb, die eine Buchhandlung in Wien hat, hat einen langen Text in einer Wiener Zeitung geschrieben, wie sie ihre Arbeit als Lektorin erlebt hat. und darin kundgetan, dass ein anderer Buchhändler, der auch in der Jury ist, ihr gesagt hat, wir müssen dies Buch, es wurde nicht gesagt, welches, man könnte eine Idee haben, wenn man sich die Longlist vorher anguckt und die Shortlist, was es sein könnte, verhindern. Und da wurde vielen Bedenkenträgern, die immer schon gesagt haben, Buchhändler, also Leute, die mit kommerziellen Interessen, mit Büchern handeln, bei allen idealistischen Drauftaten, ja, nehmen wir mit, aber die eigentlich ein basales kommerzielles Interesse haben, wieso entscheiden die bei einem Preis mit, der eigentlich das Korrektiv zu einer Marktentscheidung ist? Halten Sie das für richtig? Erst recht, wenn so sichtbar wird, dass man sagt, zu schwierige Literatur, das geht auch noch aus dem Text hervor, zu komplizierte Literatur, zu schwierige Literatur, die lassen wir lieber außen vor.
Wie heißt es bei der Zeitung immer, die Meinung einzelner unserer Beiträge gibt nicht die Meinung der Redaktion wieder. Das war sicherlich ein kleiner formaler Fehler, hat uns innerhalb der Jury überhaupt nicht überrascht, weil wir sehr offen, sehr kollegial, ohne Häme, ohne jemals persönlich zu werden, mit größter Ernsthaftigkeit, wie ich sie in keiner anderen Jury erlebt habe, über ein halbes Jahr lang gelesen, wie täglich uns ausgetauscht haben. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine fairere Prozess gibt als den des Deutschen Buchpreises, weil das finde ich, das wäre meine These, weil ich bin auch in anderen, wie Sie auch, in anderen Juries und da kommen normalerweise Jurorinnen und Juroren hin und nehmen alle schon das beste Pferd, was sie sich so denken, mit dem sie sich durchsetzen können, für das sie streiten. Beim Buchpreis gibt es über 200 Bücher und die starten alle bei Null und die werden alle gelesen. Und ja.
Frau Festmann, das ist in Leipzig nicht viel anders. Da sind aber 7 Juroren, die ausschließlich Literaturkritiker sind, die sich auch selber wieder nachwählen, um neue Jurys sozusagen hervorbringen, also die Kritiker selber. Und in vielen Jurys, nicht nur in der jetzt hier zum Deutschen Buchpreis, sitzen häufig der Oberbürgermeister, die Kulturdezernentin beim Heine-Preis in Düsseldorf, der aufgefallen ist wegen der Handgeschichte vor einigen Jahren, sitzen von jeder Fraktion im Stadtrat einer in diesem Jurygremium. Halten Sie das für eine glückliche Sache, dass sich die Preisverleiher selber, im Fall des Deutschen Buchpreises ist es ja der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, also Standesvertretung der Buchhändler, dass die mit in dem Gremium der Entscheidung sitzen?
Ja, das halte ich auf jeden Fall für falsch. Also bei der eigentlichen Juryentscheidung haben die Vergeber des Preises eigentlich nichts zu suchen. Sie können ja schon mitwirken, indem sie oft über, also beim Deutschen Buchpreis ist es ja eine Akademie, die wiederum die Juroren auswählt. Also über die Auswahl der Juroren haben sie ja schon Einfluss genug. Und ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt in der Jury, in einer Jury, dass sie unabhängig ist von äußeren Ansprüchen an sie. Was nicht heißt, dass man das Statut des Preises nicht beachtet. Es ist ganz klar, dass das Statut vorgibt, was der Sinn dieses Preises sein soll. Wie beim Deutschen Buchpreis ist es der Roman eines Jahres, des Jahres, ja. Und beim Preis der Leipziger Buchmesse, wo ich auch sagen würde, dass es da genauso vonstatten geht, wie Sie es gerade beschrieben haben beim Deutschen Buchpreis. Der lebt ja auch davon, dass er 3 verschiedene Sparten hat, dass er also Belletristik, Sachbuch und Übersetzung bewertet und dass man sich es vorher aufteilt und jeder ein Gutachten schreibt praktisch über bestimmte Autoren und dass man sich darüber austauscht. Ich würde aber bestreiten, dass Bücher komplett bei Null beginnen können. Natürlich hängt es davon ab, welche Juroren mit welchen Vorgeschichten in der Jury sind. Jeder hat seine eigenen Leseerfahrungen, jeder bringt seinen persönlichen Hintergrund mit. Sicher klappt es nicht, dass man bewerten kann, was passiert bei dieser Jury, was wird am Ende dabei rauskommen. Aber es sind doch Hintergründe mit im Spiel, die dann ausgetauscht werden. Und das ist ja das Interessante an der internen Jury-Diskussion, dass Sie als Kritiker, der normalerweise für sich alleine arbeitet, mit anderen Kritikern über die Kriterien reden müssen. Und zum Beispiel dann sagen, es wundert mich völlig, dass Sie dieses Buch nicht schätzen und Argumente dagegen bringen müssen.
Naja, aber das Schöne ist ja zum Beispiel nochmal Deutscher Buchpreis. Ich habe den als Veranstalter, habe ich diesen Preis seit vielen Jahren begleitet. Also ich kenne ihn so als Veranstalter sehr gut. Jetzt habe ich ihn inwendiger kennengelernt als Juror. Und was ich immer gut fand und nach wie vor auch beibehalten würde, ist, dass die Jury jährlich wechselt. Da kann sich überhaupt nichts einschleifen. Und es geht doch in der Kunst und in der Kultur immer darum, um das Streiten der Kräfte. Und deswegen ist eine Jury gut besetzt, wenn dort möglichst viele Stimmen und Interessen, warum denn nicht, vertreten sind. Und darum geht es. Streng genommen muss man doch sagen, da sind über 200 Bücher eingereicht, 20 kommen auf die Longlist. Ja, könnte man sagen, wir haben 180 Bücher verhindert. Das ist aber die Aufgabe von Jurys, andere Sachen etwas hervorzuheben, bedeutet andere Sachen leider nicht hervorheben zu können. Und es ist gut, dass in solch einer Jury, was wir getan haben, Buchhändler, wir saßen da nicht ständig mit dem Schild um den Hals, du bist Buchhändler, ich bin
Veranstalter. War auch schon mal ein Dramaturg der Salzburger Festspiele in der Jury und es war mal genau. Die Lektorin von C.H. Beck in der Jury.
Richtig
und
so weiter.
Also ja, wir haben hier verschiedene Meinungen und das ist ja schon mal schön, das ist immer sinnvoll. Eigentlich der Sinn jeder Diskussion, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Beim Buchpreis haben wir noch die Besonderheit, dass eigentlich kein Kritiker wieder in dem nächsten Jahr oder überhaupt jemals wiederkommen soll, was man nicht durchhalten kann. So viele gute Kritiker gibt es in Deutschland nicht. Man hat aber schon zwei Ausnahmen gemacht in den letzten Jahren. Es wird nicht mehr ganz so strikt gehandhabt. Gucken wir uns mal einfach einen anderen Preis an, damit wir nicht ganz bei diesem einen hängen bleiben. Was Herr Hückstedt sagt, es geht alles so transparent und offen zu. Ist nicht eigentlich das Klagenfurter-Modell, wo die Kritiker ihre Argumente vor der großen Öffentlichkeit austauschen und es gar keine, wie soll ich mal sagen, Mogeleien geben kann, quasi qua Beobachtung der Öffentlichkeit, nicht das Ideal eines solchen Preisfindungsprozesses?
Ja, das würde ich schon sagen. Das ist der transparenteste Preis, der ja auch zum Vorsatz macht, dass nur das, was wirklich öffentlich ausgetauscht wird, am Ende zu dem Preisträger führen darf. Es gibt keine Gespräche im Hinterzimmer, es gibt keine Gespräche beim Abendessen. Und man kann, und dadurch, dass es live gefilmt wird die ganze Zeit und im Netz verfügbar ist, können Spezialisten hinterher auch gucken, ob jemand plötzlich gekippt ist oder nicht gekippt ist. Das heißt, man muss eigentlich auf die Konsistenz seiner Urteile achten und auf die Konsistenz, was am Ende dabei rauskommt. Das finde ich sehr reizvoll. Und natürlich ist es ein Aspekt, der auch die Kritiker so weit ins Rampenlicht führt, dass sie zeigen müssen, wie sie urteilen. Also es werden Kriterien sichtbar bei Klagenfurt. Das heißt nicht, dass die bei anderen Preisen auch am Werk sind. Da ist es nur nicht so deutlich. Und ich finde, also gerade im Zusammenhang mit Klagenfurt auch, es wird sehr oft beargwöhnt, dass in Jurys irgendwelche merkwürdigen Dinge vor sich gehen. Und alle Jurys, in denen ich war, haben eben nicht so funktioniert, sondern sind eigentlich von einer großen Anstrengungen getragen, wirklich das beste Buch im Sinne des Preises zu finden, dass es darüber dann Auseinandersetzungen gibt, welches Buch man für das Beste hält, das ist klar.
Ja, die Auseinandersetzungen sind nicht immer gemütlich, aber noch schlimmer wäre, wenn es die reinste Harmonieveranstaltung ist und gar keiner mehr zuschaut, weil sich alle so einig sind. Das wäre ja todtraurig. Diese ganze Unternehmung hier, Buchmesse, das ist doch keine zahnlose Veranstaltung. Es geht doch um was. Wir müssen eigentlich dankbar sein, wenn gestritten wird und wenn Bücher was auslösen und wenn Autoren sich einmischen. Ich finde, viel zu lange haben sich viel zu wenig Autoren nicht eingemischt. Das soll so sein, das muss so sein.
Und es ist seit langem so, vor allen Dingen in Verbindung mit Preisen. Das wäre ja meine nächste Frage. Zugespitzt könnte man sagen, die Geschichte der Bundesrepublik könnte man anhand der Preise und der Diskussionen um diese Preise im Bereich Literatur, aber auch Persönlichkeitspreise, die mit Literatur zu tun haben, der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, Erich-Maria-Remarque-Preis, der Heine-Preis, das sind Persönlichkeitspreise, die aber in der Regel auch an Literaten vergeben werden. Wenn man sich die Vergaben anguckt und die Diskussion, auch die Reden, die da gehalten werden, ja, würden eine Geschichte der gesellschaftlichen Konflikte der Bundesrepublik ergeben. Und man muss ja nur kurz erinnern an Martin Walsers Paulskirchenrede, an die Diskussion, als Ernst Jünger die Goethe mit Medaille bekommen hat. Es gab unendlich viele verschärfte Diskussionen rund um die Preise bis heute. Wir reden noch nicht von gestern, vorgestern, was wir jetzt am Ende tatsächlich tun. Wie kommt das, dass anhand Literaturpreisvergaben sich so viel herausbildet und kristallisiert? Wie durch keinen anderen Prozess, Frau Fessmann.
Das ist der große Vorteil des demokratischen Staates und der Vergabe eines Preises, dass es eben kein Mäzenatentum ist, sondern dass die Leute fragen, wofür werden denn die öffentlichen Gelder oder die Gelder vergeben? Und es ist eine Auseinandersetzung um Wertschätzung, die dann stattfindet an der Stelle. Und ich denke, es gehört auch essentiell dazu zum Preis, anders als normale, als Höflichkeitsrituale. Man könnte sagen, es ist eigentlich eine Gemeinheit, wenn jetzt jemand den Nobelpreis bekommt, wie Peter Handke, dass man ihm diesen Preis nicht gönnt. Nein, es ist richtig, dass darüber diskutiert wird, ist es der richtige Preisträger für diesen Preis, was nichts mit der Entscheidung der Jury zu tun hat. Also die Unart, hinterher Preise abzuerkennen, wie es jetzt beim Nelly-Sachs-Preis kürzlich geschehen ist, das finde ich fatal. Also wenn die Jury das so ausgesprochen hat, dann kann man nicht hinterher politische Fehlentscheidungen rausgraben und sagen, das ist unwürdig. Das geschah ja öfters in letzter Zeit und das finde ich falsch.
Sie sagte es schon, Herr Hückstedt, Sie waren ja Teil der Jury des Deutschen Buchpreises. Hatten Sie, die Frage ist, glaube ich, jetzt nicht zu indiskret, es ist schon klar, dass man über Juryarbeit nicht öffentlich redet, aber waren Sie sich bewusst, dass Sascha Stanisic in einem zurzeit echten Spannungsverhältnis zu Peter Handke stand und der Preisverleihung an Handke, was er ja per Twitter tagelang auf heftigste Weise schon kommuniziert hatte. Waren Sie sich dessen bewusst, frage ich mal ganz zurückhaltend, dass Sie an diesen Punkt rühren, wenn Sie Herrn Stanisic auszeichnen?
Ja, das Gute an dieser Jury, wie ich eben schon sagte, ist, dass ja 7 Menschen dort versammelt sind, die miteinander ringen. Und wir haben das auf eine gute, produktive Weise getan. Deswegen kann ich nicht für die anderen 6 sprechen. Ich war mir dessen nicht bewusst, auch aus dem Grund, dass ich in diesem halben Jahr weniger Rezensionen gelesen habe als sonst. So oder so an der B-Veranstaltung Facebook nicht teilnehme, ebenso nicht an der C-Veranstaltung Twitter. Und auf Instagram hat es mich nicht angeweht. Ich wusste nicht, dass der Autor dort schon aktiv war. Es wäre auch, hätte auch keinen Einfluss haben dürfen. In dem Moment, als er das Wort erhob, dachte ich kurz, ist es jetzt der richtige Augenblick? Und dann dachte ich, er muss es ja machen. Sein Buch verlangt danach, dieser Autor muss, wenn dieses Buch so ernst gemeint ist, und ich bin davon überzeugt, dass es so ernst gemeint ist, dass es so brillant ist, wie es ist, dann musste er das machen und er musste auch diesen Moment dafür nutzen.
Man hätte es aber vorher wissen können, dass es passiert. Jetzt ist es passiert, vielleicht weiß nicht jeder, was passiert ist. Sascha Stanisic hat für seinen Roman Herkunft den Deutschen Buchpreis am Montag bekommen und hat seine kurze Dankrede dazu genutzt, seine Verletztheit durch die, das ist wirklich ein Novum, soweit ich sehe, einen anderen Preisträger anzugreifen, der 3 Tage vorher den Nobelpreis bekommen hat, nämlich Peter Handke, wegen seiner Einlassung zu Serbien und Bosnien in den 90er Jahren. Das ist der Vorgang, der passiert ist. Wie haben Sie den erlebt und schätzen den ein?
Also ich fand es sehr richtig, dass Sascha Stanisic das gemacht hat. Und ich finde die Diskussion um Peter Handke wichtig, dass die geführt wird und auch und dass er eigentlich eine Debatte anstößt über, ob man Ästhetik, ob man Werk und Autor trennen kann, ob man die Ästhetik von der Politik trennen kann. Und finde es aber genauso richtig, dass man Argumente für den Preis für Handke jetzt nicht komplett zurückstellt, sondern immer hört, wer spricht an der Stelle. Dass natürlich Sascha Stanisic, der als 14-Jähriger geflohen ist, aus Bosnien geflohen ist, eine sehr viel größere Sensibilität in der Hinsicht hat, als jemand, der hier aufgewachsen, der in Frankfurt aufgewachsen ist, beispielsweise, ist selbstverständlich. Und wichtig ist, dass diese Debatten dann in die Gesellschaft hineingetragen werden und geführt werden in jeder möglichen Form, ohne dass es dann zu Schmähreden kommt. Weder gegen den einen noch gegen den anderen. Und ich
was aber gerade passiert.
Und ich würde hoffen, dass Peter Handke darauf antworten würde, ohne beleidigt zu sein, was ihm wahrscheinlich menschlich nicht möglich ist.
Nee, alles aber das wäre
toll.
Alles richtig, aber Völkermord ist eben keine Kategorie mehr von Sensibilität, sondern da geht es um andere Fragen. Und es geht darum, ob Dichtung lügen darf.
Aber wären Sie dafür, den Nobelpreis abzu?
Nein, um Gottes Willen.
Genau, eben.
Aber Handke hat ja schon gezeigt, was er tut. Er war heute Morgen in Griffen in seinem Geburtsstadt und dann hat ihn einer von 30 schnell angereisten Journalisten gefragt nach Stanisics Bemerkung und dann hat er gesagt, er sei ein Dichter von Homers Entwicklungsgeschichte und er möchte dazu nichts sagen und ab jetzt sowieso nie mehr mit Journalisten reden. Das war zu erwarten und das war das Ende dieser Debatte, was Handke selber angeht. Vielen Dank, Maike Fessmann. Vielen Dank, Hauke Hückstedt, für das Gespräch über Literaturpreise hier live von der Frankfurter Buchmesse. Nach uns werden die Kollegen von Forschung aktuell über Wissenschaft berichten und ich darf Ihnen danken fürs Zuhören und auf Wiedersehen sagen.